I feel delighted. Yesterday, I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun! The party lasted.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 9 von Ungeschrieben, Umgeschrieben, der Podcast, der Geschichte schreibt oder Geschichten neu schreibt. Ich glaube, jetzt war es richtig.
400 Folgen drin und er hat es geschafft.
Ich werde für
ihn. Manche haben bei Folge 9 noch nicht mal so einen geilen Aufhänger wie wir. Also, ne? Wir sind in der zweiten Runde der ersten Staffel. Das heißt, wir sind beim zweiten Film, das Sequel, das es leider niemals gab. Und da hat Sapp den Film ausgesucht.
Das Experiment.
Genau so ist es. Das heißt, heute gibt es ein Remake zu Das Experiment. Erstmal, wie letztes Mal auch schon die Frage, gibt es was ihr gesehen habt, worüber ihr sprechen wollt?
Nee. Habe ich was gesehen, worüber ich sprechen möchte?
Hast du? Erzählt uns.
Ich habe ein paar Dokus über Serienmörder geguckt.
Ah, sehr schön. Welche denn? Welche Serienmörder?
Eigentlich verschiedene. Also da ging es nicht um einen, sondern Robert Hansen habe ich mir zum Beispiel angeguckt.
Ja, sehr schön.
Der ist ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert.
Hat jemand eigentlich mal den Film gesehen hier über ach Gott, wie heißt der Typ aus High School Musical?
Zac Efron.
Danke, der hat doch den einen Serienmörder gespielt. Mir fällt der Name
Ach, Ted Bundy hat der gespielt, ne?
Ted Bundy, genau.
Habe ich nicht gesehen?
The Babyface Killer.
Ja. Habe ich aber nicht gesehen.
Nee.
Ja.
Soll gut sein. Also muss ich mal gucken noch.
Ja.
Ich bin mittlerweile bei der Hälfte der vierten Staffel von Fringe angekommen.
Fringe
finde ich einfach geil.
Irgendwie. Habe ich damals, weil ProSieben das so scheiße beworben hat, hat mich das überhaupt nicht interessiert, weil das war für mich, die haben das so beworben wie, ja, jetzt hier neue Akte X-Serie quasi. So billiger Abklatsch von Akte X ist es ja gar nicht.
Es ist aber eine echt gute Serie. ProSieben
hat das, ich weiß, aber irgendwie habe ich das damals nicht geguckt und habe es bisher auch noch nicht nachgeholt.
Ich habe es auch lange vor mir hergeschoben. Ich habe es jetzt wirklich ein, zwei Mal angefangen damals, aber vor einem halben Jahr oder so erst, richtig angefangen und jetzt, wie gesagt, bin ich bei der vierten Staffel und...
Das ist die Staffel, wo die eine schwanger wird, ne?
Max, das kannst du nicht jedes Mal jetzt mitbringen.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fringe. Ich weiß gar nichts. Also, nein.
Ansonsten
wäre aber witzig.
Ansonsten habe ich zuletzt geguckt die Serie What We Do in the Shadows. Falls das einem was sagt.
Sagt mir was, ja.
Da gab es vorher einen Film zu... den ich auch super fand, und zwar drei Zimmer, Küche, Bad oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr. Und es geht eigentlich um Vampire die ganze Zeit und es ist wirklich witzig gemacht worden. Wirklich witzig gewesen und die Serie knüpft dann nahtlos an und hat wirklich einen fantastischen britischen Humor.
Okay. Ich habe gerade mal wieder so einen Klassiker ausgepackt und zwar La Diabloesque oder so ähnlich, also Die Teuflischen heißt er auf Deutsch. Da geht es um, ist von 1960, französischer Film. Ja, jetzt klingt ganz furchtbar, ist aber tatsächlich so ein Horrorfilm-Klassiker, weil es geht um eine Frau, die von ihrem Mann schlecht behandelt wird, verprügelt wird und so weiter und sie dann mit der Geliebten von ihrem Mann sich entscheiden, den umzubringen und dann bringen die den auch um und schmeißen den in den See und dann sieht die den aber immer wieder und hat durch eine Herzkrankheit dann da auch ganz große Probleme mit und so und das Ende will ich nicht spoilern, aber der Film ist tatsächlich sehr, 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 sehr geil, auch wenn man den, wie gesagt, 1960 natürlich die Qualität der Filme, also nicht der Filme an sich, aber das Bildmaterial ist halt so ein bisschen schwierig, ist vor allem, weil er halt in Frankreich gedreht wurde. Aber wie gesagt, sehr, sehr cooler Film. Ja.
Kenn ich nicht.
Der Film-Nerd wieder, ne?
Ja, ich find's aber cool, weil durch dich komme ich da öfter mal an Filme, die ich vorher noch nie gesehen habe.
Also dem muss ich wirklich sagen, ist halt auch total spannend. Also wie gesagt, ein kleiner Spoiler ist halt so, die Frau im Film stirbt am Ende an einem Herzinfarkt, die Hauptrolle. Und die Schauspielerin, die gespielt hat, die hat drei Filme gemacht und das war der letzte. 5 Jahre später ist sie an einem Herzinfarkt gestorben. So total krass. Also fand ich sehr spannend. Ja, aber wir reden heute über Le Experiment. Das Experiment.
L'Experiment.
Ja, ich hatte Latein. Keine Ahnung, wie es da
Ich hatte auch kein
heißt.
Französisch.
Wir haben ja eigentlich die Regel, dass wir nur Filme remaken, die noch kein Remake haben. Also zumindest bei das Sequel, das es niemals gab.
Ich wollte gerade
Nur
sagen.
Sequels machen, die es nicht gab. Ja, Entschuldigung. Es gab aber tatsächlich ein Remake von Das
Richtig.
Experiment.
Ja.
Nämlich 2010 gab es die Hollywood-Variante mit Adrian Brody in der Hauptrolle und Forest Whitaker mit dabei. Soll aber nicht so gut sein. Also das Original soll besser sein. Ich habe das Remake nicht gesehen, aber ich mag Adrian Brody eigentlich sehr gerne.
Ich auch.
Wer es nicht weiß, der Film basiert auf einem echten Experiment, dem Stanford-Gefängnisexperiment. Hier wurde das Ganze schon nach 6 Tagen abgebrochen, da die Wachen auch hier sehr extrem wurden und die Gefangenen begannen apathisch zu werden. Es gibt auch also einige. Ja, was?
Ich glaube, das Experiment, also der Film, der
Ja.
basiert zwar auf dieser sozialen Studie oder auf diesem psychologischen Experiment, aber es gibt da wohl auch noch eine Romangrundlage, die dieses Experiment aufgegriffen hat.
Es ist kein Roman in dem Sinne, sondern es ist quasi die Arbeit, die über das geschrieben wurde. Die wurde dann nochmal so ein bisschen überarbeitet, um sie in Anführungszeichen unterhaltsamer zu machen, in so eine Romanform gepresst, aber es basiert quasi auf den Forschungsergebnissen von diesem
Ist das nicht
Experiment.
irgendwie The Black Box oder sowas?
Ja, irgendwie so. Aber kann ich jetzt auch, weiß ich auch nicht 100%, habe ich auch nicht hier stehen. Aber tatsächlich ist es so, dass man einige Szenen, die wir im Film haben, auch so im echten Leben passiert sind. Zum Beispiel die Szene mit den Feuerlöschern, wo die da in die Zellen reingehen und die Betten rausholen und alle mit Feuerlöschern irgendwie besprühen. Die ist so passiert und auch die Toilettenreinigung soll wohl auf echten Geschehnissen basieren.
Das ist schon heftig.
Und
Wenn man sich das mal so
was?
überlegt,
Ja.
dass so
Ja.
ein Fitzelchen Macht, die sie da bekommen haben, über so einen kurzen Zeitraum, so eine
Und
extremen
nicht mal echte, ne?
Ausmaße
Es ist ja
an,
nicht mal echte,
ja.
es ist ja nur gespielt im Endeffekt, ne? Die wissen ja von vornherein, ihr seid jetzt keine echten, ne? Also es ist nur im Kopf und das ist total irre.
Ja.
Und was auch interessant ist, für die Filmemacher-Nerds da draußen, es ist einer der wenigen Filme überhaupt auf der ganzen Welt, in der ganzen Filmgeschichte, der in chronologischer Reihenfolge gedreht wurde. Also er ist tatsächlich, die erste Szene war die erste Szene, die sie gefilmt haben, die letzte Szene ist die letzte Szene, die sie gefilmt haben. Das kommt fast nie vor. Vor allem, weil es meistens noch Reshoots gibt, wo irgendwelche Szenen neu gedreht werden, nachdem die Filmarbeiten schon abgeschlossen wurden und so weiter. Aber der wurde tatsächlich erste Szene bis letzte Szene chronologisch so gefilmt.
Krass.
Wobei ich nicht weiß, was mit den Szenen ist mit der Frau, die man ja immer wieder sieht dazwischen.
Ich habe gerade mal nachgeguckt und es stimmt wirklich. Das basiert auf dem Buch Das Experiment Blackbox von Mario Giordano, der auch das Drehbuch zu Das Experiment geschrieben
Ja,
hat.
okay. Dann haben wir noch eine ganz coole Info, der Schauspieler Oliver Stokowski, das ist der Schütte spielt, der mit dem Bütchen, der hat tatsächlich echte Probleme mit Klaustrophobie. Und es gibt einige Szenen, wo er wirklich Panik hatte, die so im Film zu sehen sind, wo seine Furcht halt nicht irgendwie gespielt ist, sondern wo er echt Schiss gekriegt hat, weil er paranoid wurde oder klaustrophobische Anfälle hatte. Das ist auch nochmal sehr, sehr krass, das Ganze. Ja, sagt mir was zu dem Film. Erzählt mal, was ihr so gedacht habt.
Sapp, du darfst anfangen.
Ja, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr guter deutscher Film ist. Das muss man einfach mal so sagen. Deutsche Filme sind ja, haben ja so generell einen schlechten Ruf und irgendwie wird der ja auch oft erfüllt. Aber das Experiment ist halt ziemlich gut und ich finde halt von dem sozialpsychologischen Aspekt finde ich das halt super interessant, in wie kurzer Zeit einfach Situationen umschlagen können. Wird halt dann nochmal gezeigt. Und das, also der Film basiert ja, wie gesagt, auf diesem Stanford Prison Experiment. Und ich meine nämlich auch, dass die als erstes in dem Film auch geschrieben haben, basiert auf einer wahren Geschichte. Dagegen wurde aber geklagt und die mussten das rausnehmen, weil das ja eigentlich auf dem Roman, wie Manuel eben gesagt hat, basiert. Ja, ich finde die schauspielerische Leistung super. Man glaubt einfach, was da passiert. Also so geht es mir. Man fiebert da so richtig mit. Und mir geht es dann auch so, dass ich überlege, würde ich auch so handeln? Würde ich mich eher fügen? Welche Rolle würde ich da gerade einnehmen? Und ja, ganz stark finde ich halt die Wandlung von dem Wächter, der halt doch eher eigentlich der Außenseiter ist. Und dann da zu seinem ja,
Berus ist das, ja.
neuen Ich findet. Genau. Ich will jetzt auch gar nicht, ich weiß ja gar nicht, ob alle schon den Film geguckt haben. Ich mag immer nicht so übers Ende oder so reden, ne? Aber es
Wir machen
ent
das so, pass auf, wer den Film noch nicht gesehen hat, pausiert jetzt die Folge, guckt sich den Film an, kommt zurück, damit ihr keinen Spoiler mehr hört, wenn ich Sabri jetzt gleich noch sage. Also, kurz, jetzt Pause.
Nein.
Willkommen zurück. Su super Film gewesen, oder? War das ein guter
Geil.
Film?
Hammer. Vor allem
Also,
die
hallo.
Erklärung von Sapp. Wahnsinn. Als ob ich ihn noch mal gesehen hätte.
Das quasi, ja.
Ja.
Was meintest du denn am Ende? Weil
Nein, ich meine
da müsst ihr
so.
mit leben, dass ihr Spoiler kriegt.
Nee, ich spoiler
Ja.
nicht. Vielleicht möchte Manuel das
Okay.
ja machen.
Nee, dann wird das mir wieder zugeschoben. Das möchte ich jetzt auch nicht.
Aber wie
Ja, und das
findest du
war
den denn?
der. Ja, ich fand den
Ja.
super. Also, das ist auch einer der
Ja.
wenigen deutschen Filme, die man sich wirklich angucken kann und wo das Pendant, das amerikanische Pendant, ja, zwar auch nicht schlecht ist, aber der deutsche Film und die deutsche Variation wesentlich besser. Und ja, ich hatte damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, noch nicht von diesem Experiment gehört. Und ich glaube, der Grund oder der Film war so ein Grund, warum ich dann mich ein bisschen mehr mit solchen Themen beschäftigt habe, mit solchen psychologischen Experimenten. Da gibt es ja einige, die wirklich erwähnenswert sind und die auch schon teilweise verfilmt wurden. Und das ist schon heftig, was teilweise ethisch, sag ich mal, in Anführungsstrichen vertretbar war in einiger Zeit, in einigen Jahren vor uns, 1920, 1960, sowas. Da gab es ja einige Experimente, wo das heute aus ja, ethischer Sicht sicherlich nicht mehr irgendwie akzeptiert wird. Ja, für mich einer der besten deutschen Filme.
Ja, wenn nicht sogar der Beste, würde ich sogar fast sagen.
Na, ich glaube, einige, man könnte argumentieren, das U-Boot.
Das Boot heißt der
Das
Film.
Boot. Ja, es tut mir leid. Ich habe ein U zu
Also,
viel.
ja. Das verrät ja, dass es um ein U-Boot geht. Das ist, und Knockin' on Heaven's Door würde ich auch noch mit reinnehmen wollen. Und dann vielleicht noch teilweise RAF.
Den habe ich nicht
Baader-Meinhof-Komplex.
geguckt.
Ja, aber erstaunlicherweise alle mit Moritz Bleibtreu, fast zumindest.
Ja. Die Welle gehört auch dann dazu, ne?
Die Welle auch nicht schlecht,
So
aber
mit
finde ich
Jürgen
das Buch deutlich
Vogel.
besser. Ja. Der Schauspieler, der Berus gespielt hat, Justus von Donani ist das, ist halt auch ein echt sauguter Schauspieler. Ich habe nur ein Problem mit dem Mann. Als ich den Film damals gesehen habe, super geil gemacht, aber ich habe mittlerweile, leider muss ich sagen, einen
Stromberg.
furchtbaren Til Schweiger-Film
Ach
gesehen.
so.
Nee, nicht Stromberg. Stromberg spielt da auch mit.
Ist das nicht der... Moment. Red erstmal weiter. Ich dachte, wir reden.
Nee, bei Stromberg ist er, glaube ich, nicht dabei. Der spielt in Männerherzen und Männerherzen und die
Ach
Lieben
ja,
oder so.
ich hab, ja, richtig. Ich habe mich gerade vertan.
Und Männerherzen und da spielt er so einen komischen Schlager-Wannabe-Sänger ganz, ganz furchtbar und ist da halt total peinlich und nervig und cringig. Und ich habe jetzt, wo ich den Film gerade nochmal geguckt habe, hab ich die ganze Zeit diesen Film im Kopf gehabt und habe gedacht, so, Alter, nee, warum ausgerechnet der? Aber es ist ein krasser Schauspieler, hat übrigens auch in einem James Bond mitgespielt. Die Welt ist nicht genug von 99. Da spielt er irgendwie so einen russischen Captain oder so. Guter Mann.
Okay, ja.
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 Kommen wir zu unserem lustigen Bewerte-Quiz. IMDb von 1,0 bis 7, bis 10,0. Wo steht der Film?
7,9.
Ah, ich würde sagen 8,7.
Manuel ist näher dran, 7,7.
Ah, schönes Ding.
Rotten Tomatoes ist er leider gar nicht dabei und bei Metacritic sind wir bei 60. Es gibt tatsächlich vom LA Weekly, das ist so eine, ne, ist ein Zeitung aus Hollywood, aus L.A. Ich habe geschrieben, arrogante Hollywood-Pissköppe. Die haben dazu geschrieben, too much of a mess to say anything with assurance. Pieced together as it is from mismatched institutional movies such as Cool Hand Luke and Shock Corridor, with Lord of the Flies thrown in for good measure and turning on plot points that simply don't wash. Also die fanden den Film ganz furchtbar.
So jetzt den Deutschen? Oder den?
Ja, ja, den Deutschen. Es geht eben um den Deutschen.
Hätten sie vielleicht mal vorher auf Englisch sehen sollen, dann hätten sie es auch verstanden.
Ja, ich glaube auch. Die TV Today hat natürlich auch den Film bewertet. Unser deutsches, großartiges journalistisches Meisterwerk, die TV Today, hat dem Film 3 Punkte gegeben von 3. Humor 0, Anspruch 2, Action 2, Spannung 3 und Erotik. Wie viel Erotik? Ein. Was denkt ihr?
0, bitte.
Satt?
0.
Richtig.
Ach Gott.
Aber muss ich aber auch, natürlich, die eine Szene ist nicht besonders erotisch, aber die eine Szene, wo die bei ihm zu Hause ist und dran denkt, wie sie mit ihm geknattert hat, könnte man durchaus als erotisch bezeichnen. Wobei das die 10 Filme sind, die mir ich an dem Film am meisten stören.
Weil nicht alles, was mit Geschlechtsverkehr zu tun hat, ist erotisch, ne?
Nee, das ist richtig. Da kommt ja auch später noch die Szene, die ist definitiv nicht sonderlich erotisch. Richtig. Und der hat mit dem wundervollen Song Und wenn dann den die Musik spielt, hat er mir versaut, der Film leider. Super Lied, aber.
Ganz tolles Meisterstück.
Ja. Ein Meisterwerk der deutschen Musikgeschichte. Sie haben noch das kleine 3-Wort-Review: spannend, beklemmend, konfrontativ.
Ja, beklemmt stimmt wohl.
Ja. Spannend. Da
hatten sie auch einfach keinen Bock. Da haben sie irgendwelche sich 3 Wörter rausgesucht und haben gesagt, ja, ja, das passt. Dann denken die Leute, wir haben es jetzt irgendwie großartig hier geschissen bekommen.
Willst du etwas sagen, dass die TV Today sich keine Mühe gegeben hat?
Ja.
Okay, anfangen darf heute Sapp. Mhm. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Nach Speed 2 bin ich sehr gespannt.
Ja. Alles klar. Gut, ich starte, ja. Das Experiment 2. Wir sehen ein kleines Einzimmer-Apartment. Das Apartment ist karg eingerichtet. Es besteht aus einem Schlafplatz, gebaut aus Europaletten, das gleichzeitig als Couch dient. Davor steht ein kleiner holzfarbener Tisch. In einer Ecke steht eine Waschmaschine, die mit einem riesigen Geräuschpegel eine Ladung Wäsche schleudert. Auf der Waschmaschine steht eine mobile Herdplatte, auf der eine Teekanne bedrohlich vibriert und dann scheppernd zu Boden fällt. Scheiße, ich brauche echt mal eine größere Bude. Genervt hebt Ben die Teekanne vom Boden auf. Er stellt sie auf das Holzregal an der Wand, die irgendwann mal weiß gewesen sein müsste, zu seinem rechtlichen Geschirr. Dann durchbricht das Klingeln eines Handys den ohrenbetäubenden Lärm der Waschmaschine. Genervt durchwühlt Ben den Stapel Papier auf seinem Tisch, bis er endlich das Handy findet. Er schaut kurz auf das Display und verdreht seine Augen, bevor er das Gespräch entgegennimmt. Hallo Mama, was gibt's? Ben, Schatz, dein Bruder kommt in 3 Wochen aus Tokio zurück und wir wollen dann einen Familienabend machen, um ihn wieder in der Heimat zu begrüßen. Kannst du mal in deinen Kalender nachsehen, ob dir in 3 Wochen der Samstag passen würde? Ja, ich schau mal nach, ob ich Zeit habe, den Stolz unserer Familie zu Hause willkommen zu heißen. Aber nicht jetzt. Ich bin sehr beschäftigt, Mama, weißt du? Ich melde mich in den nächsten Tagen bei dir. Ben drückt auf den roten Hörer und beendet das Gespräch, bevor seine Mutter antworten kann. Sehr beschäftigt. Pff, schön wär's, sagt Ben zu sich selbst und greift nach der Gratiszeitung, die jeden Mittwoch in seinem Briefkasten landet. Er blättert durch bis zu den Stellenanzeigen und überfliegt gelangweilt die immer wiederkehrenden Jobangebote, bis sein Finger auf einer Anzeige stehen bleibt. Leise murmelnd liest Ben die Anzeige sich selbst vor. Junge Menschen für psychologisches Experiment gesucht. Sehr gute Bezahlung. Dauer 3 Wochen. Beginn diesen Samstag. Bei Interesse melden Sie sich unter folgender Nummer. Ben nimmt sein Handy zur Hand und tippt die abgedruckte Nummer ein. Ein Freizeichen ertönt und nach kurzer Zeit meldet sich eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung. Universitätsklinikum Marburg, Abteilung für Neuropsychologie. Sie sprechen mit Frau Erich, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, hier ist Ben Wischling. Ich habe Ihre Anzeige in der Mittwochszeitung gelesen und ja, ich wollte mal fragen, um was es geht und was Sie mit sehr guter Bezahlung meinen. Guten Tag, Herr Wischling. Gerne klären wir Sie über den Umfang und die Vergütung unseres Projekts auf. Aber das würden wir alles gerne persönlich mit Ihnen besprechen. Wir treffen uns mit allen Interessenten morgen Nachmittag um 15 Uhr in der Gutenbergstraße 18. Der Weg zum Seminarraum wird gekennzeichnet sein. Wir freuen uns auf Sie. Okay, ja, danke. Ich werde da sein. Mit diesen Worten legt Ben auf. Er sitzt noch eine Weile auf seinem Bett und runzelt die Stirn. Dann greift er zu seinem Laptop und startet ihn. Er öffnet seinen Internetbrowser und ruft die Seite einer Singlebörse auf. Dort hat er in den letzten Wochen intensiv mit einer Frau Kontakt, die er auf kurz oder lang unbedingt auch mal im wahren Leben treffen möchte. Er öffnet das Chatfenster und tippt: Hi Melina, ich hatte gerade ein komisches Telefongespräch. Ich habe ein Jobangebot in der Zeitung gesehen und dort angerufen. Jetzt soll ich morgen um 15 Uhr zu einer Art Vorstellung. Es geht wohl um ein psychologisches Experiment. Und durchgeführt wird es von der Uni in Marburg. Scheint also seriös zu sein. Aber irgendwie fühlt es sich so, naja, komisch an. Meld dich doch mal, wenn du da bist. Gebannt starrt Ben auf den Bildschirm seines Laptops. Dann endlich erscheint neben Melinas Profilbild ein grüner Punkt. Hallo Ben. Oh, mein Tag war ganz okay bis jetzt. Wie schön, dass du fragst, Zwinker-Smiley. Jetzt zu deinem Anliegen. Was genau stört dich denn? Klingt doch nach einem guten Angebot, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und was soll schon passieren? Diese Experimente werden doch sicher von Experten betreut. Du gehst ja nicht in irgendeinen Hinterhof. Sorry, ich war gerade irgendwie so aufgeregt nach dem Gespräch. Natürlich will ich wissen, wie es dir geht. Und ja, du hast recht, ich mache mir wahrscheinlich völlig zu Unrecht einen Kopf. Man sieht, wie Ben weiter am Laptop sitzt und mit Melina schreibt und sein Gesicht wird dabei allmählich entspannter und ein kleines Lächeln huscht über sein Gesicht. Der nächste Tag. Ben läuft hektisch in seinem Zimmer hin und her. In einer Hand hält er ein weißes Hemd, in der anderen ein Bandshirt seiner Lieblingsband. Die Uhr an seiner Wand zeigt 14.47 Uhr an. Entscheide dich, sagt Ben zu seinem eigenen Spiegelbild. Er schmeißt das Hemd auf sein Bett und schlüpft in sein Shirt. Dann zieht er sich schnell seine Schuhe an, packt seine Sachen und verlässt seine Bude. Man sieht jetzt, wie er das Gebäude auf der Gutenbergstraße betritt. Wie die Frau am Telefon gesagt hat, ist der Weg zum Seminarraum ausgeschildert. Als er in dem Raum ankommt, steht eine kleine zierliche Frau. Hallo, ich bin Ben, ich sollte heute um 15 Uhr hier sein. Ein Blick auf seine Armbanduhr verriet ihm, dass es mittlerweile 15.04 Uhr war. Hallo, ich bin Frau Erich, Sie haben sicher mit mir telefoniert. Wenn Sie mir Ihren Nachnamen verraten, kann ich Sie auf der Liste abhaken. Ach so, ja, Wischling ist mein Nachname. Die Frau schaut auf ein Klemmbrett und nickt kurz und macht einen Haken hinter Bens Namen. Dann herzlich willkommen, Herr Wischling. Die anderen Interessenten sind bereits im Raum. Mit einer Handbewegung Richtung Tür lächelt sie Ben zu. Wir sehen, wie Ben mit 12 anderen an einem Tisch sitzt. Am Kopf des Raumes steht ein Mann, den Ben schon als Professor Braun einordnen konnte. Der Mann hält einen Vortrag über neuropsychologische Erkenntnisse. Ben versucht zuzuhören, aber es gelingt ihm kaum, bei dem trockenen Thema das Interesse zu behalten. So, dann kommen wir jetzt einmal zu den Rahmenbedingungen des Projekts. Diese Worte lassen Ben aufhorchen. Unser Projekt beginnt, wie schon in der Anzeige angekündigt, diesen Samstag. Die Dauer beträgt 3 Wochen. Sie sollten jeden Tag in den nächsten 3 Wochen mindestens 5 Stunden pro Tag bei uns im Institut sein. Bezahlung erfolgt dann nach 21 Tagen. Wenn Sie das Projekt vorher abbrechen, erhalten Sie lediglich eine Aufwandspauschale, die 20 Euro pro Tag entspricht. Wenn Sie die 21 Tage allerdings zu Ende bringen, bekommen Sie von uns 2.500 Euro. Sie sollten sich darauf einstellen, dass sie die Zeit, die sie im Institut verbringen, liegen werden und dass an ihrem Kopf Elektroden angebracht werden, um ihre Gehirnströme zu messen. Des Weiteren werden sie Apparaturen zur Überwachung ihres Pulses, Blutdruck und Sauerstoffgehalts am Körper haben. Sie müssen weder Substanzen schlucken noch intravenös zu sich nehmen. Zum genauen Kern des Experiments kann ich allerdings erst an Tag 1 kommen, da sie in den restlichen Tagen keine Nachforschung oder sonstige Dinge dazu anstellen sollen. Wer von Ihnen ist jetzt noch gewillt, teilzunehmen? Fragend blickt Professor Braun in die Runde. Eine Frau mit rotem Lockenkopf steht auf und schüttelt den Kopf und verlässt den Raum. Ein schmächtig wirkender Mann folgt ihr schnell und tonlos. Ben bleibt sitzen. Am oberen linken Bildschirmrand wird Tag 1 eingeblendet. Ben betritt ein Gebäude aus rotem Backstein. Hinter der Eingangstür ist eine Rezeption, an der ein junger Mann sitzt und Ben mit einem Lächeln begrüßt. Hallo, mein Name ist Ben Wischling. Ich bin hier für das Experiment von Professor Braun. Schön, dass Sie da sind, Herr Wischling. Wenn Sie mir bitte folgen würden, ich bringe Sie zu Professor Braun und seinem Team. Ben folgt dem jungen Mann durch ein Treppenhaus und einen langen Flur. Vor einer Tür bleiben sie stehen und der junge Mann sagt, hier müssen Sie eintreten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dann dreht er sich um und begibt sich auf den Rückweg. Ben steht noch einen kurzen Moment zögernd vor der Tür. Dann nimmt er einen tiefen Luftzug, klopft an und öffnet die Tür. Der Raum ist kleiner, als er dachte. An einem Tisch sitzen 5 Menschen in weißen Kitteln. »Ah, Sie müssen Herr Wischling sein«, sagte Professor Braun und schaut Ben freundlich an. Ben reicht. »Okay, Ben, ich möchte Ihnen als allererstes mein Team vorstellen.« Ganz links ist Sabine Hahn, Doktor der Psychologie. Daneben sitzt Moritz Grüner, Student der Neurobiologie. Rechts neben mir sitzt Dorothea Perko. Sie hat ihren Master in Pharmazie gemacht. Und ganz außen sitzt Christian Kraut. Er hat vor wenigen Monaten seinen Master in Psychologie gemacht und beschäftigt sich seitdem mit der Forschung der Neuropsychologie. Wir sind das Team, das Sie hoffentlich in den nächsten 21 Tagen betreut. Und jetzt nehmen Sie erstmal Platz, damit ich Ihnen erklären kann, worum es überhaupt geht. Ben setzt sich auf den Stuhl vor dem Tisch, der vor dem Tisch des Teams steht. Also Ben, unser Experiment dreht sich um das Thema Tulpas. Zu diesem Phänomen gibt es bisher keine wissenschaftlichen Experimente und das wollen wir nun ändern. Jetzt fragen Sie sich sicher, was ist eine Tulpa? Nun, lassen Sie es mich erklären. Eine Tulpa ist eine Manifestation von Gedanken, die durch reine Willenskraft entsteht. Das heißt, wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie sich einfach sehr stark eine Tulpa von sich selbst vorstellen. Im besten Fall manifestieren Sie Ihre Tulpa so stark, dass es Ihnen am Ende des Experiments gelingt, Ihre Tulpa ohne große Anstrengung herbeizurufen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal unmöglich, aber genau das wollen wir herausfinden. Ist es möglich? Wenn ja, reichen die 21 Tage, um die Tulpa konstant herbeirufen zu können? Für das Experiment werden Sie pro Tag mindestens 5 Stunden in einem neutralen Raum auf einem Bett liegen und sich nur darauf konzentrieren, Ihr zweites Ich heraufzubeschwören. Bevor wir mit dem Experiment starten, werden wir noch einige Tests zu Ihrem Allgemeinzustand durchführen. Und jetzt Frage an Sie. Sind Sie bereit? Mit einem breiten Grinsen schaut Professor Braun Ben erwartungsvoll an. Ben nickt. Als nächstes sehen wir Ben auf einem Krankenbett ohne Kissen und Decke in einem Raum liegen. An seinem Kopf befinden sich Elektroden, an seiner Hand sind einige Gerätschaften angebracht. Außer dem Bett mit Ben darauf ist der Raum komplett leer. Die Wände, die Decke und der Boden sind weiß. Es gibt keine Fenster. In der Decke ist eine Tageslichtlampe angebracht. Es ist kein Geräusch zu hören. Ben starrt an die Decke. Die Kamera schwenkt in einen Nebenraum. Dort sitzt das Expertenteam und schaut auf die Monitore, die Bens Hirnströme und seinen Puls, Blutdruck und so weiter messen. Dorothea ergreift das Wort. Glaubt ihr, er hat schon angefangen? Ich glaube nicht, Dorothea. Er wird sich erst mal an sein Umfeld gewöhnen müssen. Checken Sie doch bitte noch einmal, ob es in dem Raum auch völlig still ist. Ich will nicht, dass er sich von irgendwelchen Geräuschen ablenken lässt. Dorothea nickt und widmet sich dem Monitor, an dem die Geräuschkulisse des Raums aufgenommen wird. Sieht gut aus. Wir haben ab und zu mal einen kleinen Peak, aber das werden vermutlich Geräusche sein, wenn Ben sich bewegt. Die Kamera zeigt das rote Backsteingebäude von außen. Es ist mittlerweile dunkel. Ben verlässt das Gebäude. Wir befinden uns wieder in Bens kleiner Wohnung. Er schaut auf sein Handy. 11 verpasste Anrufe. Alle von seiner Mutter. Er drückt auf die Rückruftaste und hält sich das Handy ans Ohr. Hallo Mama, tut mir leid, ich war den ganzen Tag unterwegs. Was? Ja, ich werde da sein, um meinen Bruder zu Hause willkommen zu Hause heißen. Bye. Dann schnappt sich Ben seinen Laptop und öffnet die Internetseite, um mit Melina zu schreiben. Hey Melli, wie war dein Tag? Ich hatte heute den ersten Tag vom Experiment. Leider darf ich nicht darüber reden. Hab da sowas unterschrieben. Weiß nicht, inwiefern die mich dafür belangen können, wenn ich was ausplaudere. Hey Ben, du altes Versuchskaninchen, zwinker Smiley. Schade, dachte, du kannst mir jetzt eine spannende Story erzählen. Aber jetzt mal was anderes. Wann wollen wir uns endlich mal treffen? Ich meine, wir schreiben jetzt seit gefühlt 100 Jahren hier. Aber wie wär's mal im Real Life mit uns beiden? Vielleicht darf ich die in 21 Tagen, ach nee, es sind ja nur noch 20 Tagen mehr dazu sagen. Versuchskaninchen trifft's übrigens ganz gut. Ich bin auch dafür, dass wir uns bald mal sehen. Wie sieht es bei dir in 3 Wochen sonntags aus? Da ist das Experiment vorbei und ich habe Zeit. Ja, gerne. Trage es gleich in meinen Kalender ein. Zeit und Ort können wir ja noch klären. Ich muss jetzt leider los, habe Nachtschicht. Ich hoffe, der alte Herr Büsch klingelt nicht wieder 5-mal heute Nacht, nur um mich lüsternd anzuschauen, während ich sein Kissen aufschüttel oder ihm eine neue Flasche Wasser bringen soll. Alles klar. Ich wünsche dir eine ruhige Schicht. Ich kann Herr Büsch verstehen. Wenn du meine Pflegerin wärst, würde ich auch öfters mal klingeln. Zwinker Smiley. Ben schließt den Laptop und legt sich schlafen. Tag 2. Ben liegt wieder verkabelt in demselben Raum. Nach seinen 5 Stunden kommt Professor Braun in den Raum. Wir sehen auf unseren Überwachungsbildschirmen, dass sie sich sehr anstrengen. Können Sie mir in etwa sagen, wie weit Sie mit dem Erstellen Ihrer Tulpa sind? Puh, also wenn Sie meinen, ob ich mich selber schon gesehen habe, dann nein. Müsste ich denn jetzt schon so weit sein? Nein, nein. Machen Sie einfach weiter wie gehabt und wir werden sehen, wie es in den nächsten Tagen läuft. Ben ist wieder in seiner Wohnung. Als er im Bett liegt, fällt ihm ein Geräusch auf, das ihm vorher noch nie bewusst aufgefallen war. Es klang wie eine Mischung aus Wasserrauschen und Glucksen, aber sehr leise und nur im Hintergrund. Tag 8. Ben liegt in seinem Versuchsraum. Er starrt auf die Stelle vor seinem Bett. Die Kamera schwingt so, dass wir nun aus Bens Perspektive in den Raum schauen. Und man sieht die Silhouette eines Menschen. Allerdings ohne scharfe Konturen. Eher so, als würde heiße Luft aufsteigen. Dann wendet Ben den Blick ab. Da ist dieses Geräusch, was er kürzlich auch bei sich in der Wohnung gehört hat. Wasserrauschen mit Glucksen gepaart. Tag 11. Ben liegt seitlich auf seinem Bett. Er unterhält sich angeregt mit jemandem, den wir nicht sehen. Die Kamera schwenkt in den Raum des Expertenteams. Mein Gott, es scheint wirklich zu klappen. Das wird ein absoluter Durchbruch in der Forschung. Wir werden morgen nach der Zeit des Probanden im Versuchsraum ein Gespräch mit ihm führen. Er muss ja nicht wissen, dass er der Einzige ist, der bis jetzt noch dabei sind. Ist. Alle nicken Professor Braun zu. Tag 12. Ben, Sie haben jetzt über die Hälfte der Zeit geschafft. Ein guter Zeitpunkt, um ein kurzes Gespräch über Ihren Fortschritt zu führen. Wie fühlen Sie sich? Wie weit sind Sie laut Ihrer eigenen Einschätzung gekommen? Ich denke, es läuft ganz gut. Ja, ich habe mittlerweile ein Bild von mir selber erschaffen. Es dauert zwar eine Weile, bis ich es herbeirufen kann, aber wenn es da ist und ich mich konstant konzentriere, bleibt es auch da. Manchmal führe ich auch Gespräche. Ben lacht nervös. Sehr gut, Herr Wischling. Ich möchte Sie nur um eins bitten. Nutzen Sie nur die Zeit hier im Institut mit Überwachung, um Ihre Tulpa zu manifestieren. Ben ist in seiner Wohnung. Er klappt wie jeden Abend seinen Laptop auf und geht auf die bekannte Website. Sein Postfach zeigt 9 ungelesene Nachrichten an. Er klickt drauf. Sie sind alle von Melina. Er öffnet die neueste. Ben, was ist los? Meldest du dich noch? Er klickt auf eine andere Nachricht. Ich habe jetzt tagelang nichts von dir gehört. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen soll oder ob ich sauer sein soll. Bevor er die anderen Nachrichten öffnet, klickt er auf das Antwortfeld. Hey Melly, sorry, war wohl die letzten Tage so kaputt, dass ich nach der Zeit im Institut einfach ins Bett gefallen bin und geschlafen habe. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich habe seit Tagen richtige Kopfschmerzen. Aber das wollte ich den Leuten heute nicht sagen. Nicht, dass sie mir untersagen, weiter am Experiment teilzunehmen. Da würde mir ein Haufen Kohle durch die Lappen gehen. Oh Mann, und dieses Geräusch. Ich glaube, es sind die Heizungsrohre. Irgendwie verfolgt mich das. Ich hau mich jetzt hin. Ich melde mich die Tage. Kuss, Smiley. Tag 17. Es ist Nacht. Ben liegt in seinem Bett und schläft. Er wird wach und schaut in Richtung seiner Waschmaschine. Er reibt sich die Augen und sitzt innerhalb von Sekunden kerzengerade in seinem Bett. Was? Wie? Um Gottes Willen, was machst du hier? Ich meine, was mach ich hier? Ben kneift sich in den Oberarm. Werde ich jetzt verrückt? Die Kamera schwenkt wieder rüber, sodass wir den Raum aus Bens Perspektive sehen können. An seiner Waschmaschine gelehnt, mit verschränkten Armen, steht er selber. Ein süffisantes Grinsen auf dem Gesicht. Hi Ben, dachte, wir könnten uns auch mal außerhalb des Versuchsraums sehen. Wir haben immer so tolle Gespräche und sind total auf einer Wellenlänge. Und hey, deine Püppi aus dem Internet haben wir doch gemeinsam auch total gut im Griff. Der Doppelgänger Ben zwinkert dem echten Ben zu. Völlig automatisch greift Ben nach seinem Laptop, um seine Nachrichten zu checken. Die Dating-Seite ist noch aufgerufen und der Chat mit Melina aktiv. Er sieht, dass er vor etwa einer Stunde geschrieben hat: Wenn wir uns in ein paar Tagen sehen, werde ich erstmal testen, ob du schwimmen kannst. Ich würde dich nämlich total gern mal ins Becken stoßen. Melina hat darauf mit einem Kotz-Smiley geantwortet. Nein, was soll das? Warum hast du das gemacht? Ich? Wie sollte ich das gemacht haben? Ich bin nur ein Objekt deiner Gedanken. Und damit verschwindet der zweite Ben. Hastig wendet sich Ben wieder seinen Laptop zu. Hey Melina, das war ein bescheuerter Freund von mir. Ich war kurz nicht da und er hat sich meinen Laptop geschnappt. Idiot. Er legt sich wieder schlafen. Tag 21. Ben liegt im Versuchsraum. Doch er ist nicht alleine. Seine Tulpa ist mit ihm da. Ach Ben, nun hat sich das Experiment ins Gegenteil gewandt und du versuchst mit aller Kraft, mich wieder loszuwerden. Aber nun bin ich da und ich werde all das tun, was du gern tun würdest, dich aber nicht traust, weil du halt dein ganzes Leben lang schon ein Versager bist. Heute Abend wird dein Bruder wieder gefeiert, während du nur da sitzt und brav lächeln kannst. Dein Bruder wird von seinen Erfolgen erzählen und deine Eltern werden an seinen Lippen hängen und so stolz auf ihn sein. Ben schüttelt den Kopf. Im Zimmer des Teams wird diskutiert. Leute, ich sage, seit Tagen ist Ben wieder mehr am Arbeiten. Entweder er hat seine Tulpa verloren oder er kämpft gegen irgendwas an, sagt Christian. Ach Christian, heute ist der letzte Tag. Wir haben unsere Ergebnisse, die wir auswerten können und werden in die Geschichte eingehen. Denken Sie doch mal daran, dass Sie in einem Atemzug mit diesem bahnbrechenden Experiment erwähnt werden. In Zukunft werden alle meine Studenten und Studentinnen Ihren Namen kennen und darüber hinaus Generationen von Studierenden. Christian schüttelt den Kopf. Ich denke, wir machen einen Fehler. Wir sollten Ben wenigstens eine Nachbehandlung in Aussicht stellen. Ha! Wer soll das bezahlen? Meldet sich Sabine zu Wort. Der letzte Tag des Experiments ist vorbei. Ben wird von den Gerätschaften befreit. Es wird noch ein kurzes Abschlussgespräch geführt Und dann sagt Professor Braun: Danke für Ihre Mitarbeit, Ben. Sie haben Großes geleistet. Hier ist Ihre versprochene Aufwandsentschädigung. Er drückt Ben einen Umschlag in die Hand. Ben verlässt das Gebäude. Wir sehen Ben jetzt wieder in seiner Einzimmerwohnung. Er steht vor dem Spiegel und betrachtet seine dunklen Augenringe. Dann dringt wieder das Geräusch der Heizungsrohre in den Vordergrund. Schlecht siehst du aus, sagt seine Tulpa, die nun hinter ihm steht. Hast du schon mal in den Umschlag geschaut, um zu sehen, ob sie dir auch das ganze Geld gegeben haben? Ben geht rüber zu seinem Tisch und öffnet den Umschlag. Er nimmt ein Bündel mit 500-Euro-Scheinen heraus. Als er sie auffächert, fällt ein kleiner Zettel zu Boden. Ben hebt ihn auf. Wir können lesen, was darauf steht. Wenn Sie Hilfe brauchen, zögern Sie keine Sekunde, mich zu kontaktieren. Dann eine Handynummer. Mit freundlichen Grüßen, Christian Kraut. Ben steckt den Zettel in seine Hosentasche. Er war spät dran. Er wollte zumindest pünktlich bei seinen Eltern sein. Es ist später Abend. Bens Eltern sitzen mit vom Rotwein gläsernen Augen auf ihrem Sofa und hören ihrem anderen Sohn aufmerksam zu. Ben hört halbherzig zu. Dann spitzt er seine Ohren und schaut rüber zu der Wohnzimmerwand. Ein bekanntes Rauschen dringt in sein Ohr. Wir sehen Ben in seiner Einzimmerwohnung, wo er hektisch die Nummer von Christian Kraut wählt. Er will sein Handy zum Ohr führen, doch da rutscht es ihm aus seinen glitschigen Händen. Scheiße! Es knackt in seinem Handy und er hört eine Stimme. Ja, hier Kraut. Hallo, hier ist Ben, schreit er seinem auf dem Boden liegenden Handy entgegen. Sie müssen mir helfen. Sie werden sicher gleich hier sein. Mein Gott, alles ist voll. Meine Kleidung, meine Hände. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Aber es kann nicht gut sein. Bitte kommen Sie schnell. Ben, bleiben Sie ganz ruhig. Wo sind Sie? Wer kommt? Dann klopft es an Bens Wohnungstür. Hier ist die Polizei. Wir wissen, dass Sie da sind. Öffnen Sie bitte unverzüglich die Tür. Scheiße, zu spät, Sie sind da, ruft Ben halb wütend und halb weinend in den Hörer. Oh, kleiner Benny, tut es dir jetzt leid, was du getan hast? Es war dein innerster Wunsch. Du warst das, du Monster, du hast mein ganzes Leben versaut. Ich? Mich gäbe es gar nicht ohne dich. Wen werden sie wohl gleich mitnehmen? Dich oder mich? Dann wird die Tür eingetreten. SEK-Beamte stürmen den Raum. Ben Wischling, Sie werden festgenommen, weil Sie im Verdacht stehen, heute Nacht Ihre Eltern und Ihren Bruder ermordet zu haben. Wir werden Sie jetzt mitnehmen. Widerstand ist zwecklos. Wir sehen jetzt, wie ein blutverschmierter Ben ins Polizeiauto abgeführt wird. Das Bild wechselt in ein Altenheim. Eine Pflegerin sitzt im Pausenraum und öffnet die Seite eines Datingportals. Ihr Postfach zeigt eine neue Nachricht. Sie öffnet sie. Melina, ich war's nicht. Du musst mich hier rausholen. Kontaktiere Christian Kraut. Er wird dir alles erklären. Bitte, du bist meine letzte Hoffnung. 10 Jahre später. Und so konnten Sabine Hahn, Moritz Grüner, Dorothea Perko und ich beweisen, dass es nicht nachweisbar möglich ist, eine Tulpa von sich selbst zu erstellen. Wir hatten damals auch auf einen anderen Ausgang des Experiments gehofft, aber eigentlich war uns von vornherein klar, dass es zu diesem paranormalen Phänomen keine wissenschaftlichen Belege geben wird. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch. Ende.
Nicht schlecht, hat mir gefallen.
Sehr schön, ja.
Am Ende hatte ich so ein bisschen Fight Club-Vibes mit dem, was am Ende gewesen ist. Ja, ich sehe es in der Kamera. Du hattest ein ähnliches Gefühl.
Ich habe es hier stehen, ja.
Und Fight Club kann ich dir nur gratulieren, weil es ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm. Von daher hat es mir gefallen.
Sehr schön.
Also ich fand's cool. Vor allem das Experiment war interessant. Auch, dass es am Ende so aufgelöst war, dass er ja überhaupt nicht mehr genau wusste, was passiert ist. Und dass es dann dieser Cut kam. Und dann hieß es, so eine Tulpa kann man nicht machen. Und das haben wir herausgefunden. dann hinterlässt das natürlich auch schon so ein bisschen die Frage, ob er irgendwie, ja, wo wir wieder ein bisschen bei Fanclub, wenn er so eine dissoziative Persönlichkeitsspaltung hatte, oder ob er wirklich an diesem Experiment so etwas wie eine Tulpa, wobei ich noch nicht immer nicht weiß genau, was Tulpa sein soll.
Ja, hast du bei dem ersten Satz, den Professor Braun ganz zum Schluss gesagt hat, zugehört?
Ja, ich habe
Der hat
zugehört.
gesagt, und so konnten Sabine Hahn, Moritz Grüner, Dorothea Perko und ich beweisen, dass es nicht nachweisbar möglich ist.
Ah, und
Da fehlt jemand.
wie dieser Ben, ne?
Christian Kraut fehlt.
Jetzt bin ich
Der
gerade
Typ,
raus.
der seine Hilfe angeboten hat.
Ah, stimmt. Krass, ja, okay. Okay. Matze, mach du weiter, ich muss das gerade verarbeiten.
Ich fand es halt schön, vor allen Dingen der Anfang war halt so ein bisschen ähnlich wie Teil 1, nur dass der Typ halt so ein bisschen abgefuckter ist als im ersten Teil war es ja als Reporter. Finde es auch cool, dass das Experiment erstmal nicht erklärt wird. Das ist durchaus, das erzeugt erstmal eine ganz gute Spannung, wenn halt der Filmtrailer das dann nicht wahrscheinlich verraten würde. Wir Deutschen können das ja besonders gut in den Trailern alles reinzupacken. Ja, ist so. Dann fand ich ganz schön immer diesen Zwinker-Smileys in dem Chat. Das hat mich an South Park erinnert. Da gab es die großartige Szene Smiley Face, Curly Hair, Funny Head. Aber das nur so am Rande. Schönes Detail fand ich auch die 2500 Euro, weil im ersten Teil waren es, glaube ich, 5000 Mark, die die gekriegt haben. Sehr schönes Detail. Das Experiment an sich ist erstmal so, ja, gut, ja, ne? Aber wenn man natürlich weiß, wenn man das so als Film denkt, klar, dann denkt man, okay, da kommt jetzt irgendwas Krasses. Aber so, erstmal klingt das Experiment gar nicht so heftig. Und ich fand den Professor so ein bisschen creepy. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, der ihn da reingelassen hat und zu ihm gesagt hat, viel Spaß.
Ach so, ja, das war der
Entschuldigung.
Rezeptionist am Anfang.
Ach so, okay.
Ja.
Und Tulpa ist, glaube ich, irgendwas aus dem Buddhismus, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Ja, das ist
Ist das nicht
eigentlich
irgendwas
ist die
in
Tulpa so ein paranormales Phänomen. Es gibt Leute, die sagen, dass sie eine Tulpa schon mal von sich selber erschaffen haben. Es gibt aber auch so Beispiele wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Ehepaar, das vielleicht ihren Sohn, der noch relativ jung ist, bei einem Unfall verliert. Und die manifestieren diesen Sohn in ihren Gedanken so krass, dass die der Meinung sind, dass der immer noch mit denen zusammenlebt. Also eigentlich ist
Naja.
das was sehr, also nichts Wissenschaft, also es gibt tatsächlich keine wissenschaftlichen Belege darüber, ob man tatsächlich in der Lage ist, sowas zu erschaffen, ja.
Ja, ich finde auch sehr krass, dass der Raum halt so ein bisschen, das ist, glaube ich, in so einem Film wäre das eine krasse Szene, wenn der da halt in diesem Raum liegt. Das ist so ein bisschen wie eine Sensory Deprivation Box, also so ähnlich wie diese schwarze Kiste im ersten Teil. Weil klar hat er Licht, aber es ist ja sonst nichts da. Es ist ja nichts, worauf er sich irgendwie groß konzentrieren kann. Ne? Dann fand ich diese Szene mit den Geräuschen, die er da immer wieder hört, das ist so ein cooler erster Effekt, ohne dass man genau weiß, was kommt da jetzt. Aber man sitzt da so und denkt so, also irgendwas passiert da jetzt, aber was genau, weiß ich nicht. Und auch schön, dass er nur noch ein Proband war, also dass er der Einzige war, der noch irgendwie da war, ohne Erklärung, warum das so ist, warum die anderen ausgestiegen sind. Da kann man alle möglichen irgendwie Überlegungen zu anstellen. Das kann auch sehr, sehr
Ach
creepy
so, ich
sein.
dachte erst, dass es bedeutet, dass jeder einzeln an diesem Experiment teilnimmt und nicht in der Gruppe zusammen. Also
Ja,
wenn.
genau. Aber er war, also,
Gleichzeitig. Ja.
genau.
Aber die anderen sind halt ausgestiegen, so habe ich es verstanden, ne?
Genau, richtig, ja.
Oder sind halt nicht mehr Teil des
Ja,
Experiments, warum auch immer.
ja.
Die Manifestation zu Hause war natürlich sehr, sehr creepy. Wäre eine, glaube ich, sehr krasse Szene. Auch, dass es mich da sehr stark an Fight Club erinnert hat. Gerade so an die Szene, wo er dieses wackelnde Gesicht von Tyler Durden sieht. Hat mich auch noch ein bisschen an das Buch Azrael von Michael Holbein erinnert. Das wird wahrscheinlich keiner kennen, aber das ist, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Da geht es zwar darum, dass er sich irgendwie zu einem Todesengel wird, aber geht auch so ein bisschen in die Richtung, weil er nicht weiß, was eigentlich passiert und irgendwie so einen Realitätsverlust hat. Und dass er seine Familie umbringt am Ende, ist natürlich ein heftiges Ende. Also ich hätte ja gedacht, er bringt seine Freundin um, aber dass er dann gleich seine ganze Familie umlegt, ist natürlich echt heftig.
Ja, das mit dem Geräusch, das wollte ich kurz
Ja.
erklären noch. Ich habe mir das so gedacht, also es wird ja am Anfang gesagt, dass dieser Raum total still sein soll und er auch nur in diesem Raum mit der Tulpa irgendwie was macht. Und man kennt ja dieses Knacken von Heizungsrohren, das ist ja eigentlich ein bekannt. Und das soll so ein Trigger sein, der unbewusst halt diese Tulpa hervorruft. Und die Tulpa erfüllt halt das, was er sich eigentlich in seinem Unterbewusstsein quasi wünscht.
Also die
Also die,
böse Seite quasi, kann man sagen,
genau, weil da gibt es nämlich
ne?
auch irgendwie, also es gibt ganz viele Berichte von Menschen, die das sich wohl selber eine Tulpe erschaffen haben. Und da ist zum Beispiel einer, der sagt, er hat eine und dadurch kann er sein Wissen, das im Unterbewusstsein abgespeichert ist, immer wieder abrufen und ist halt so super intelligent, weil er dann
Ja.
einfach immer nur fragen muss und die Infos dann quasi von seinem zweiten, also es ist ziemlich komplex. Das Thema.
Ja.
Ich hatte auch tatsächlich mit einem darüber gesprochen, der seinen Master in Psychologie hat.
Na cool.
Ja, der hat mir auch so viel Input gegeben, den konnte ich gar nicht komplett unterbringen, aber genau.
Ja, sehr schön.
Yes.
Gut, dann hören wir Manuel, würde ich sagen.
Ach ja, das muss ja auch noch sein.
Ja.
Oh Mann. Na gut, na gut. Ihr habt es nicht anders gewollt. Okay, der Cast. Matt ist bei mir Cary Graham. Es ist eher so ein Schauspieler, der ja so kleine Rollen immer wieder übernimmt. Der war bei The Mentalist, dieser ja, Draufgänger, Milliardär, der alles im Grunde hatte. Bei der Folge Fringe war er ein Familienvater. Und ich glaube, die meisten, wenn sie sein Gesicht sehen, erkennen sie ihn wieder. Aber er ist kein Schauspieler, der irgendwo jetzt großartig mal eine Hauptrolle übernommen hat. Er ist immer eher so ein Nebencharakter. Und ich fand, dass er von seiner Art her und seiner Wirkung irgendwie ganz gut in die Rolle passt. Ja, dann gibt es Kendra, das ist seine Schwester. Die wird gespielt von Melanie Laurent. Die war zum Beispiel bei Now You See Me, war die FBI-Agentin, glaube ich, war das. Nee, die von Interpol. Die hat auch bei Six Underground mitgespielt. Dave, ihr Mann, Jason Segel, das war der von How I Met Your Mother. Wie hieß er nochmal?
Marshall
Marshall,
Erickson.
genau. Genau, der Assistent von Matt hieß Timothy Chalamet oder wie der heißt. Ich kann Timothy Chalamet, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall der ja, Hauptdarsteller, glaube ich, war das von Dune, dem neuen Film. Ja, okay, dann fange ich jetzt einfach mal an vorzulesen. Ja, Sekunde, ich muss das ein bisschen größer machen. Bevor der Film anfängt, sieht man etliche Forschungsarbeiten, die umgeblättert, geschwärzt und markiert werden. Auf einigen erkennt man kurze Namen, darunter sind bekannte psychologische Experimente wie das Stanford Prison Experiment, das Milgram Experiment und viele andere, deren Namen man nur bruchstückhaft sieht. Die Bilder fliegen immer schneller durch das Bild und am Ende sieht man einen FBI-Bericht. Man sieht Matt in einem Hörsaal, wie er eine Vorlesung hält. Man sieht im Hintergrund eine Reihe von Bildern mit gewalttätigen und verängstigten Menschen ablaufen. Die Worte, mit denen seine Vorlesung zu Ende geht, werden mitten im Satz aufgegriffen. Und obwohl dies eine grundlegende menschliche Reaktion ist, gibt es noch so gut wie keine Erkenntnisse über Angst und Wut. Was verursacht sie und sind sie angeboren, vererbt oder gesellschaftlich bedingt? Der DIA-Projektor läuft zu Ende. Ein Student neben Matt schaltet das Licht an. Einige Studenten heben ihre Hand, um einige Fragen zu stellen. Darunter Fragen wie, warum wurde es noch nicht erforscht, was ist seine These der Ursache für diese Reaktion und Emotionen und als er gefragt wird, auf welche Art er eine Forschungsarbeit durchführen würde und darauf antworten möchte, hört man Lärm von den Gängen der Fakultät. Menschen schreien und rennen panisch an dem kleinen, mit Milchglas versetzten Fenster in der Tür. Dann hört man Schüsse und instinktiv gehen alle im Hörsaal in Deckung. Matt weist seinen Assistenten dazu an, das Licht wieder auszuschalten und gibt mit einem Finger vorm Mund den Studenten zu verstehen, dass sie ruhig sein sollen. Vom Gang hört man nur noch entfernt die Schreie und Getrampel. Plötzlich hört man Sirenen auf dem Parkplatz, direkt gegenüber vom Hörsaal, wo der Eingang zum Gebäude unterhalb liegt. Auf dem Gang vor der Tür hört man jemanden über den Flur gehen und eine Schrotflinte nachladen. Der Assistent schleicht langsam zur Tür, denn vor dem Milchglas sieht man einen schemenhaften Umriss. Der Kopf desjenigen, der über den Flur schritt. Matt versucht seinen Assistenten zu zeigen, er soll jetzt nichts machen und sich einfach nur neben der Tür verstecken. Der Schemen kommt dem Milchglas näher und verharrt dort für einige Sekunden. Dann geht er pfeifend weiter. Vor einigen Sekunden herrscht Stille. Alle verharren auf dem Boden, bis der Assistent nach ein paar Sekunden entscheidet, die Tür abzuschließen. Zwei Ladungen Schrot reißt die Tür auseinander und der Assistent bleibt blutend am Boden liegen. Die Studenten schreien panisch auf und versuchen, sich in die Ecken zu drängen. Man hört, wie der Täter weiter durchlädt und mit einem Tritt die Tür durchstößt. Er fängt an zu schreien, dass es sich nicht lohnt, sich zu verstecken und gibt zwei Ladungen in die Schar aus Studenten ab. Vom Treppenhaus her hört man, wie mehrere Männer Kommandos brüllen und wie sie sich dem Hörsaal nähern. Der Täter lädt wieder nach. Matt ist hinter seinem Pult erstarrt. Gerade als der Täter erneut auf die Studenten schießen will, die mittlerweile panisch auseinandergerannt sind, öffnen sich kleine Lichtpunkte in seinem Körper. Das Resultat der verschossenen Patronen der Polizisten. Er kippt zu Boden und bleibt liegen. Die Studenten fallen schreiend und weinend zu Boden, zitternd und klammern sie die leblosen Körper ihrer Kommilitonen. Matt bleibt hinter einem Pult kauernd hocken. Als nächstes sieht man, wie Matt von der Polizei befragt wird. All scheint an ihm vorbeizurauschen. Nur als er sieht, wie die toten Studenten vorbeigetragen werden, erkennt man, dass er zurück in die Gegenwart gezwungen wird und wie sich ein Entschluss in seinem Gesicht festigt. Als nächstes sieht man ihn zu Hause in seinem Arbeitszimmer sitzen. Der Raum ist dunkel und das Licht der Schreibtischlampe zeigt, wie Matt am Schreibtisch Manuskripte durchgeht. Von hinten fährt die Kamera auf und man erkennt dieselben Forschungsarbeiten aus dem Vorspann. Die Kamera dreht sich seitlich weg und man sieht eine Frau zur Tür reinkommen. Kendra, wie geht's dir, Matt? Er schnauft und dreht sich um. Matt, wie soll's mir schon gehen? Es ist unfassbar, was sich dort abgespielt hat. Ich konnte nichts machen. Ich konnte mich nicht einmal bewegen. Kendra, du konntest auch nichts machen. Sie geht zu ihm hin und nimmt ihn in den Arm. Kurz darauf kommt ein Mann in das Zimmer rein. Das ist Kendras Ehemann Dave. Dave, du solltest mit uns essen, Matt. Du kannst nicht ständig allein bleiben. Das ist nicht gesund. Nicht wahr, kleiner Albert? Was sagst du dazu? Albert, sein Sohn, den er auf dem Arm trägt, lächelt und hält sein Kuscheltier, eine weiße Maus namens Meep, vor sich. Matt lächelt Albert an und stimmt zu, dass er mit ihm zu Abend essen wird. Danach sieht man alle am Tisch sitzen, essen und sich unterhalten. Als nächstes sucht er in der Campusbibliothek nach weiteren Forschungsarbeiten. Er findet keine, die ihn zu befriedigen scheint. Auch im Archiv in dem fakultätenübergreifend Arbeiten und Forschung dokumentiert und abgelegt werden, scheint er nicht fündig zu werden. Er spricht mit der Bibliothekarin, ob dies alle Arbeiten seien, die für das Gebiet Wut und Angst zu finden sind. Sie weist ihn darauf hin, dass es womöglich mehr im Zentralarchiv in Michigan gibt. Eine kurze Schnittmontage wird gezeigt, wie er seine Koffer packt, im Zug sitzt und aus dem Fenster blickt. Eine Frau mit Kind setzt sich zu ihm in den Vierer. Sie fangen an, sich zu unterhalten über ihre Arbeit und wo sie hinwollen, etc. Ein paar Kinder laufen den Gang entlang und treten gegen die Sitze. Ein Schaffner läuft ihnen hinterher, aber die Kinder sind bereits in einem anderen Abteil verschwunden. Die Frau sagt zu Matt, wenn Sie schon etwas erforschen wollen, erforschen Sie am besten, was bei der Erziehung solcher Kinder falsch gelaufen ist. Beide lachen und kurz darauf steigt die Frau aus. Sie verabschieden sich und als nächstes sieht man, wie auch Matt aussteigt. Als nächstes sieht man Matt im Zentralarchiv in Michigan. Er wird von einer jungen Frau in Empfang genommen, da man dort ins Archiv nur mit einem Termin kommt. Sie geleitet ihn in das Kellergewölbe und die beiden unterhalten sich über den Grund seines Besuchs. Matt erklärt ihr, dass er an Forschungsarbeit interessiert ist, die das Thema Wut und Angst haben. Speziell den Bereich der Forschung, der sich mit den Ursachen dieser Emotionen auseinandersetzt. Sie denkt kurz nach und wünscht ihm viel Glück. Denn sie weiß von keiner Forschung mit speziell diesen Anforderungen. Aber da dort unten über 12.000 Arbeiten liegen, könnte er doch auf etwas stoßen, das ihm weiterhilft. Man sieht Matt die nächsten Tage Akten wälzen, sich mit Bibliothekarin unterhalten und sich durch schier endlosen Forschungsarbeiten zu kämpfen. Da er nach dem ersten Tag keine Arbeit gefunden hat, die sein Gebiet abdeckt, versucht er in den anderen Tagen Arbeiten in den... Moment. versucht er in anderen Arbeiten auf seine Theorie, Hinweise auf seine Theorie zu finden. Einige Tage später hat er immer noch nichts Konkretes gefunden. Die einzigen brauchbaren Studien beziehen sich auf Personen mittleren Alters. Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich zudem nicht konkret auf seine These und so verabschiedet er sich, reist ab und als nächstes sieht man ihn wieder in Zug. An ihm laufen einige Leute vorbei und sie unterhalten sich über den Anschlag, den es gegeben hat. Damit die letzten Tage im Grunde verschluckt war und verschluckt von der Arbeit war, hat er nichts davon wahrgenommen. Er fragt die Leute, was denn passiert sei, die ihm kurz sagen, dass jemand in Texas mit einer Machete auf der Straße auf die Leute losgegangen sei. Er konnte aber zum Glück gefasst werden, bevor er jemandem ernsthaft Schaden zufügen konnte. Der Mann sei wohl ausgerastet, weil er das Sorgerecht für seinen Sohn bei Gericht an seine Frau verloren habe. Daraufhin sieht man Matt an seiner Theorie arbeiten und an eine Forschungsthese fertigstellen. Immer wieder sieht man, wie Matt mit Albert spielt und auf ihn aufpasst. Albert hält Meep immer bei sich. Matt stellt dann seine Theorie einem Freund und Kollegen vor. Die beiden fangen an zu streiten. Keith, also der Kollege: Du kannst das nicht machen, Matt. Das wird beim Ethikausschuss niemals durchkommen und das weißt du auch. Matt: Aber warum? Warum sollte es nicht durchgehen? Ich habe jetzt mehrere Monate daran gearbeitet und etliche Studien durchgewälzt und um auf annähernd empirische Grundlagen zu treffen. Doch auf diesem Gebiet gibt es keine, nicht die geringsten. Keith, und du weißt auch, warum das so ist. Es ist ethisch nicht vertretbar, nicht im Mindesten. Das ist hochgradig falsch, Matt. Wenn du eine Zukunft an der Universität haben willst, solltest du über etwas anderes forschen. Aber diese Arbeit wird deine gesamte Reputation zerstören. Und du wirst den Job verlieren, wenn das an die Öffentlichkeit gerät. Wer weiß, was dann passiert. Matt, aber warum? Diese Thematik muss ergründet werden. Es wird niemand verletzt werden. Du wirst damit aber Traumata auslösen, die sie auf ewig verfolgen werden. Wo wären wir ohne Risiken, Keith? Sagt Matt. Und Matt verlässt das Büro seines Kollegen und hinterlässt ihn kopfschüttelnd. Danach steht er vor der Ethikkommission seiner Universität und erwartet die Entscheidung. Man sieht einige ältere Herren diskutieren. Matt erwartet angespannt auf die Verkündung. Danach fängt der Mann in der Mitte der Kommission an zu sprechen, redet über ethische Richtlinien, aber auch, dass die Menschheit verwegenere Schritte gehen muss, um Fortschritte machen zu können. In diesem Fall allerdings sei die Ethik zu sehr ins Hintertreffen geraten, als dass sie einer Forschung zustimmen könnten. Daraufhin rennt Matt aus dem Saal, fluchend. Als nächstes sieht man ihn in einer Bar sitzen, mittlerweile schon stark angeheitert, setzt sich eine Frau neben ihn. Sie sieht mitgenommen aus und er fragt sie, was mit ihr passiert sei. Sie antwortet knapp darauf, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. Matt bohrt weiter nach und fragt, was sie damit meinen würde. Es entsteht ein längeres Gespräch und die beiden unterhalten sich über das Ruheproblem ihres Mannes und dass es sich auf ihre Kinder übertragen würde. Ständig gibt es Ärger in der Schule. Angst sei das Einzige, was sie zu Hause noch erleben würde. Die beiden gehen später zu Matt und naja, was man halt so macht, wenn man später abends betrunken jemanden aus der Kneipe mitnimmt. Matt wacht auf und sieht, dass sie bereits verschwunden ist. Also am nächsten Morgen. Dann hört er Schreie aus der Küche. Kendra und Dave sind sich am Streiten. Albert liegt im Kinderbett und schläft. Meep ist nicht bei ihm. Er nimmt Albert an sich und geht mit ihm in den Park. Als sie wieder nach Hause kommen, ist nur noch seine Schwester da. Die nächsten Wochen vergehen und Matt muss sich häufiger um Albert kümmern, da der Streit zwischen seiner Schwester und ihrem Mann ernster war als gedacht. Denn Dave kommt mittlerweile nicht mehr nach Hause. Als nächstes sieht man Matt wieder an der Universität. Seit dem Vorfall ist er dort nicht mehr gewesen. Allerdings ist es kein freudiges Ereignis, warum er wieder dort ist. Ihm wurde mitgeteilt, dass er aufgrund seines Fehlens in den letzten Monaten und seiner fragwürdigen Forschungsarbeit, die er beim Ethikausschuss durchbringen wollte, in Verruf gekommen ist und er für das Institut nicht mehr tragbar sei. Es entbrennt ein hitziger Streit darüber, dass man ihn nicht einfach so entlassen könnte. Schließlich habe er als Professor dort bereits seit 10 Jahren gearbeitet und er habe sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Es bringt alles nichts, der Schuss wurde gefasst und er müsse jetzt gehen. Dann wird er vom Sicherheitsdienst nach draußen gebracht und man sieht Studenten tuscheln. Aufgebracht fährt er nach Hause und ist sich sicher, dass seine Forschungsarbeit wegweisend sein wird, dass er es ihnen zeigen wird. Auf dem Weg sieht man, dass ihn auch ein schwarzes Auto verfolgt. Zu Hause angekommen sieht er seine Schwester weinen. Sie hat gerade die Nachricht bekommen, dass ihr Mann sich scheiden lassen will. Sie geht zur Arbeit und will ihm Meep geben. Doch dieser fängt an zu schreien und zu weinen um sich zu schlagen. Völlig verschreckt zuckt sie zurück und fängt wieder an zu weinen. Matt kümmert sich um sie und bringt sie in ihr Schlafzimmer. Sie sollte sich dort ausruhen und er würde sich so lange um ihren Sohn kümmern. Gerade als sie die Treppe hochzugehen versuchen, wird die Tür von einem Rambock des FBI durchbrochene Männer brüllen mit vorgehaltener Waffe, dass sie sich sofort auf den Boden legen sollen. Kendra ist völlig verwirrt und verschreckt, will wissen, was sie vorhaben und dass sie ihren Sohn in Ruhe lassen sollen. Sie nehmen Matt fest, legen ihm Handschellen an und bringen ihn raus. Kendra schreit verzweifelt nach Antworten und ein Agent kommt zu ihr und beruhigt sie. Man habe sie kontaktiert, da Matt eine Forschungsarbeit unterbreitet hätte, die besorgniserregend war. Kurz darauf kommt ein Mann aus Matts Arbeitszimmer und ruft, dass er die Tapes gefunden habe. Daraufhin sieht man im FBI-Hauptquartier die Tapes, die sie aufgenommen haben. Er zeigt Matt und Albert. Matt habe seit Monaten Versuche durchgeführt mit und an Albert. Er hat ihn zuerst mit lauten Tönen Angst eingejagt, sobald Albert Meep gesehen hat. Die Versuchsreihe mit Wood war noch nicht so weit. Doch man konnte erkennen, was der Plan war. Matt hat Meep immer wieder geschlagen, wenn Albert erschreckt wurde, um ihn auch dazu animieren, selbst das Stofftier zu schlagen. Punkt.
Ende.
Ende.
Ja.
Okay.
Was ich kurz dazu sagen will, es ist echt nicht mein bestes Skript, muss ich leider sagen. Und ich habe mich orientiert an den beiden Experimenten Bobo Doll Experiment und Little Albert Experiment. Mhm. Ja, das waren Versuche mit Kindern, wie sie mit Angst und Wut umgehen. Und ob das, ja, haben sie versucht, den quasi einzubläuen. Bei Bobo Doll Experiment wurde diese Doll Bobo immer wieder geschlagen. Und irgendwann haben diese Kinder das Verhalten mit aufgenommen. Und bei Little Albert Experiment war es so, dass eben immer wieder ein lauter Ton der abgespielt wurde, sobald er eine kleine Ratte gesehen hat.
Damit er Angst kriegt vor Ratten, genau.
Genau.
Ja, ich fand es gut. Ich fand, du solltest das gar nicht so schlecht reden. Also ich finde das immer irgendwie so. Du sagst immer, ja, das war nicht so gut und dann war es auch irgendwie ziemlich cool. Ich fand halt, wenn man darüber nachdenkt, so jetzt auch mit der ganzen Hintergrundstory, der Anfang, das scheint halt wirklich so zu sein, dass dieses School-Shooting halt irgendwas in ihm ausgelöst hat oder irgendwie so eine moralische Wand eingerissen hat und so. Und dass man dann erstmal, fand ich halt auch ganz cool für so einen Film, dass du da sehr viel Tempo drin hast, also eine sehr krasse Szene drin hast und dann erstmal diese Forschungsarbeit kommt, die das ganze Tempo erstmal wieder rausnimmt und das ein bisschen trockener macht und so. Dann plötzlich kommt so ein zweiter Anschlag, so ein Bericht darüber, dass da einer mit einer Machete rumrennt und er irgendwie dann wirklich anfängt so, okay, ich muss das jetzt machen, um irgendwas herauszufinden. Fand auch cool, dass du das mit der Ethikkommission drin hast, weil das ist tatsächlich so ein Ding, das Prison-Experiment, das würde heute keiner mehr zulassen. Die haben nämlich mittlerweile wirklich einen sehr extrem hohen Einfluss, gerade in den USA. Ich fand, erstmal habe ich gedacht, so diese Familiensituation wäre ein cooler Hintergrund, um so auf das Experiment, wo ich gedacht habe, dass das noch kommt, dass das irgendwie ein sehr guter Hintergrund ist, dass er halt noch mehr irgendwie verrückter wird oder so, ne? Weil ihn das natürlich auch belastet, diese ganze Situation. Und dass dann plötzlich aber diese Verhaftung kommt und dann halt eben rauskommt, dass er diese Experimente an dem Kind vorgenommen hat von seiner Schwester, ist natürlich echt eine krasses Ende und eine krasse Überraschung und ein heftiges Ende. Und fand ich aber sehr, sehr cool. Ich fand das sehr cool, alles miteinander eingearbeitet und durchaus sehr, sehr verwoben. Und so ein Film, den man wahrscheinlich zweimal gucken müsste, weil viele Sachen, die am Anfang sind, man gar nicht erst in Verbindung bringt mit dem, was das eigentlich bewirkt. Also ich fand ihn gut.
Gracias.
Ja. Also ich arbeite mich auch mal so chronologisch durch. Also ich habe am Anfang total an das Columbine-Shooting gedacht. Das war so direkt in meinen Kopf, obwohl das jetzt zwei Typen waren, die das gemacht haben. Aber irgendwie hatte ich genau diese Bilder vor Augen. Dann musste ich ein bisschen schmunzeln im Zug, Diese offizielle Bezeichnung für zwei gegenüberliegende Sitze, der Vierer.
Ja, witzigerweise, ich hatte da tatsächlich noch eine Notiz bei Erklären, Fragezeichen. Aber beim Lesen dachte ich
Ja,
mir so,
jeder
ach.
kennt einen Vierer. Komm, wir nehmen Vierer. Da musste ich so ein bisschen nach, weil ich dachte
Jo.
so, das ist, jeder weiß, was gemeint ist.
Genau.
Aber wahrscheinlich heißt das Ding komplett anders.
Ja,
Aber es interessiert auch
vor allem,
keinen.
ich dachte wirklich ein paar Minuten drüber nach, muss ich da jetzt den offiziellen, gibt es da einen offiziellen, soll ich das beschreiben? Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich nehme Vierer. Das kennt eigentlich jeder.
Sicher. Sicher gibt's da, ist halt der Vierer. Das fand ich ganz, ja. Und dann, als du angefangen hast, zu schreiben, dass er halt immer mehr Zeit mit dem Kind verbrachte. Und ich habe da mir schon gedacht, okay, es geht irgendwie um Aggressionen und wie das bei Kindern und wie werden Kinder eventuell zu so Attentätern, dass da irgendwie so die Brücke zu dem Anfang geschlagen wurde. Und ich dachte die ganze Zeit, wann kommst du denn jetzt? Wann kommt der jetzt? Wann fängt der denn an, mit dem Kind zu experimentieren? Aber dass du das dann so zum Ende rausgehauen hast, ne, habe ich mir so gedacht, ach schade. Ich hätte gerne gehabt, dass du das so ein bisschen mehr noch ausgearbeitet. Also ich dachte, da kommt noch so ein bisschen mehr.
Ja, kann ich
Genau.
verstehen. Das Problem war, das ist mir dann hinterher beim Schreiben erst aufgefallen, die ganzen Hinweise, die ich eigentlich streuen wollte, dass Albert halt immer weniger Kontakt zu diesem Haustier, zum Beispiel Kuscheltier sucht und sowas,
Zum Beep.
genau zu mir, sollte eigentlich, das wirkt halt bildlich besser. Ich kann nicht jedes
Ja.
Mal, Meep liegt dort oder sowas schreiben. Und
Ja.
ich wollte, der Punkt war, da hatte ich auch überlegt, ob ich das mehr mache, das mit den Experimenten. Aber mein Ziel war es, dass man mitfühlt für Matt, dass man auf seiner Seite ist und am Ende vorgehalten bekommt, ja, aber der Typ hat Experimente mit dem Kind gemacht.
Ja,
Das war.
und was ich mich auch frage, was ist das Ziel des Experiments? Also gut, der Junge reagiert jetzt aggressiv auf sein eigentlich geliebtes Kuscheltier, aber also was ist das langfristige Ziel oder also
Ob
das habe ich
das
noch nicht
antrainierbar
verstanden.
ist, ob das genetisch bedingt ist oder evolutionär, ob das schon im Menschen drin verankert ist, bevor es irgendwie in die soziale Gesellschaft eintaucht oder nicht.
Aha.
Aber ich glaube, dass mit dem, wie er das gemacht hat, war es dann nicht 100% so
Ja.
richtig.
Ja, aber krasses Experiment. Ich habe es mir die ganze Zeit schon gehört, dass es um das Kind geht. Und ich dachte so, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Da wäre ich immer so emotional. Aber ja, ich fand es auch
Schön.
gut. Ja.
Aber schön auch sehr, sehr unterschiedliche Filme, zwei sehr, sehr
Ja.
unterschiedliche. Einer eher so spirituell, einer wirklich sehr heftig. Und ja, ihr habt wie immer die Chance abzustimmen, wer es besser gemacht hat. Auf unserer Homepage könnt ihr unter unumgeschrieben.de abstimmen bis zum Ende dieser Folgen, also bis zum Ende der Folge 13. In 14 machen wir dann die Zusammenfassung und die Ergebnisse. Und dann könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung mitteilen, entweder per E-Mail oder auf den sozialen Medien. E-Mail findet ihr auf unserer Homepage, sonst die sozialen Medien Facebook, Instagram und Twitter sind wir unterwegs. Da könnt ihr uns auch folgen, könnt uns auch ins Discord folgen und uns da zuquatschen, wenn ihr das möchtet. Würden wir uns auch freuen. Ja, was gibt's uns noch zu sagen?
Nothing.
Was?
Nothing.
Ich glaube, das war.
Nothing. Ja, dann, nee, eins gibt's noch. Und zwar 2 Wochen der Film, der dann wieder ein
Ach
Remake
ja.
ist, das nie hätte sein dürfen. Da kommt ein Film, den ich ausgesucht habe. Und zwar den klassischen Horrorfilm Bis das Blut gefriert von 1963 mit dem Remake Das Geisterschloss von 1999. Da dürfen Manuel und ich uns dann auslachen.
Ist schon frech, dass du von mir verlangst, 2 Filme dafür zu sehen, ne?
Ja, bei einem Remake, das nie hätte sein dürfen, muss das ja so sein.
Das ist korrekt.
Geht nicht anders.
Ja, aber trotzdem, zum Beispiel bei Dirty Dancing, da habe ich halt den
Jo.
ersten Teil noch mal geguckt, um zu wissen, was die Leute daran gut finden.
Jo.
was im zweiten Teil alles schiefgelaufen ist, das war ja dann irgendwie nebensächlich.
Ja, nun, da musst du durch. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal schöne 2 Wochen und sage bis dahin.
Haut rein.
Genau. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dorothy Dalton, a Spanish queen, why she shook a wicked tambourine, dancing at that moving picture. Oh.